Ja, liebe Atomkraftgegnerinnen, liebe Atomkraftgegner, herzlich willkommen am Sonntagsspaziergang vor dem Tor des Geschehens. Wir haben uns heute vorgenommen, mal Energiethemen unter einem besonderen Blickwinkel zu beleuchten. Und zwar Energiethemen, die jetzt auch gerade im öffentlichen Blickpunkt stehen. Das Motto von unserem heutigen Sonntagsspaziergang ist Schein und Sein, Schlagzeilen und die Wahrheit dahinter. Warum haben wir uns das gewählt? Nun, weil gerade jetzt auch die Öffentlichkeitsarbeit von den Energiekonzernen und vor allen Dingen von ihren Lobbyorganisationen es leider oft schafft, mit Überschriften Themen in ihrem Sinne zu transportieren, wo die Wirklichkeit anhand der Fakten dann ganz anders aussieht. Dies möchte ich heute darstellen zum Thema Entwicklung AKWs weltweit, auch in Europa. Reale Situation der Energiekonzerne und worum geht es eigentlich bei AKW-Neubauten. Dann auch einen aktuellen Bericht der Europäischen Kommission, der jetzt veröffentlicht wurde und durch die Presse ging, auch anhand von Überschriften und was in dem Bericht wirklich drin steht. Und dann noch das aktuelle Thema Atommüll. Wir haben jetzt den sogenannten Bericht der Endlagersuchkommission, der am Dienstag dieser Woche dann von dieser Kommission dem Bundestagspräsident Lammert übergeben wird. Auch das wird dann wieder in der Presse auftauchen. Sage ich kurz was dazu. Wie der Nagel auf den Kopf erschien diese Woche auch unter anderem in der Stuttgarter Zeitung Presseberichte anhand von einer Konferenz oder anhand von einer Messe, muss ich sagen, die in Frankreich stattfindet, dass weltweit 64 Neubauten mit AKWs laufen, berichtete die Stuttgarter Zeitung. Mich hat schon der Schlag getroffen, Süddeutsche Zeitung, Wirtschaftsteil, Atomkraft, Polykraft voraus. Das ist genau das, was wir mit Schein und Sein bezeichnen. Hier steht Atomkraft, Polykraft voraus. Dann berichtet diese Journalistin, dass ein Start-up-Unternehmen von 8 jungen Deutschen auf der Messe einen Stand hat. Und die bieten jetzt an, dass sie Teile und dass sie Räume dekontaminieren. Und dann, der Tenor ist, auf dieser Messe ist eine super Stimmung. Es ist ein Drittel mehr wieder an Ausstellern da. Und mittags um 12 Uhr fließt schon der Champagner. Und deshalb ist eine super Stimmung. Sie zitiert auch, sage ich auch, noch einen Herrn der IAEO, also der Internationalen Atomenergieagentur. Und dieser Herr sagt allerdings, von einer Renaissance der Atomkraft weltweit ist weit und breit nichts zu spüren. Das ist der hier gelb markierte eine Satz und ansonsten geht es hier drin wunderbar. Der weltweite Neubau boomt und die Atomindustrie befindet sich in einem prachtvollen Zustand. Ja, wie sieht es wirklich aus, liebe Atomkraftgegner? Also es gibt immer noch, ob es jetzt 439 oder 440 Atomkraftwerke weltweit sind, das lasse ich heute mal offen. In 30 Ländern stehen diese ca. 440 Atomkraftwerke. Aber der Blick von uns als AKW-Gegner hat auch schon immer gesagt, und auch so ist heute noch, wenn man jetzt anguckt, wie viele Länder haben überhaupt weltweit Atomkraftwerke, dann stehen in 16 Ländern 411 dieser AKWs. Da ist Japan mitgerechnet. Japan hat 48 AKWs, dort sind momentan nur 2 im Netz. Das heißt, man könnte es so sagen, weltweit haben wir eine Situation, dass in 16 Ländern dann 365 Atomkraftwerke laufen. Warum betreiben aber diese meisten der 16 Länder Atomkraftwerke? Weil sie Strom produzieren wollen. Das ist das, was nach außen transportiert wird. Aber unter diesen 16 Ländern sind natürlich alle Atombombenländer dieser Erde und alle Atombomben möchte gern Länder dieser Erde versammelt. Unter dem Deckmantel der zivilen Nutzung, diese berühmte Messe, die ich gerade angesprochen habe in Frankreich, hieß natürlich auch die zivile Nutzung der Atomkraft. Deshalb und um Deckmantel der zivilen Nutzung geht es dann um das ganze Thema Urananreicherung, Uranabbau und natürlich auch um das ganze Thema Atomforschung. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch Deutschland das Ziel hatte, in den 50er und 60er Jahren in Besitz von Atombomben zu kommen. Wir hatten ja mal den Franz Josef Strauß als Atomminister auch bei uns. Nur wie ist die Tendenz weltweit? Die Tendenz weltweit beim Thema AKWs ist, dass es schon seit vielen Jahren einen leichten Rückgang gibt und dass das Durchschnittsalter der AKWs sich zwischen 30 und 35 Jahren bewegt. Es war bisher üblich, dass mit dem Erreichen vom 35. Betriebsjahr eines AKWs weltweit dann diese stillgelegt wurden. Jetzt kommen aber wenig Neubauten und das Thema Überalterung nimmt wirklich Ausmaße an, die aus unserer Sicht auch dramatische Ausmaße in manchen Ländern sind. Denn die Laufzeitenverlängerung erhöht natürlich das Risiko. Wie wird es jedoch in den Medien dargestellt? Die Medien übernehmen, so wie in den Artikeln jetzt diese Woche, leider Gottes dann immer auch die Infos von den Energiekonzernen oder noch schlimmer von ihren Lobbyorganisationen, die das sehr geschickt machen. Und so wird dann transportiert, die Haupttendenz in der Welt wäre der Neubau von AKWs. Das sind allerdings bei diesen Berichterstattungen sind allerdings alle Absichtserklärungen dabei. Also nicht nur da, wo man konkret betrachtet, sage ich nachher noch gleich was dazu, was da in Europa real ist, sondern alle Absichtserklärungen werden hiermit aufgeführt und so behaupten die tatsächlich, gerade diese IAEO, also die Internationale Organisation zur Förderung von der Atomenergie und vor allen Dingen auch zum Beispiel das Institut der deutschen Wirtschaft, behaupten bis heute, dass über 60 AKWs weltweit im Bau sind. Bei diesen 60 oder 64 AKWs rechnen sie alles mit ein. Zum Beispiel auch Projekte, die seit über 30 Jahren nicht realisiert werden oder im Bau sind. Türkei gehört da zum Beispiel dazu, Polen gehört dazu und auch andere europäische Länder und vor allen Dingen auch sehr viele osteuropäische Länder, wo sich aufgrund der staatlichen Situation überhaupt kein AKW mehr leisten können. Denn Fakt ist, dass schon Tschernobyl und Fukushima dazu geführt haben, also bereits Tschernobyl, dass so gut wie keine Neubauten mehr in Europa oder in den Hauptländern, die AKWs betreiben, gebaut werden. Weil dann auch die Energieunternehmen sich davon verabschiedet haben, diese Milliarden allein zu schultern, werden eigentlich AKWs nur noch da gebaut, wo man Interessen an der Atombombe hat, also wo der Staat dahinter steckt, oder wo es dann abgesicherte Fördermittel gibt über Bürgschaften und so weiter. Beispiel, was jetzt auch in den 64 mit drin ist, ist Bulgarien. In Bulgarien zum Beispiel wurde 1987 mit dem Bau von dem AKW begonnen. Da gab es übrigens auch in der Süddeutschen diese Woche einen wunderbaren Artikel dazu, wo ich dann keinen so einen Herzstillstand gekriegt habe, wie Atomkraft Pole, wo dann dargestellt wurde anhand von einer Chronologie, was hat sich von 1987 bis heute getan. Und der Artikel erschien deshalb, weil natürlich Bulgarien sich kein AKW leisten kann und weil natürlich das AKW zuerst von dem Betreiber gebaut werden soll, dann von dem und jetzt zum Schluss von den Russen. Nicht finanzierbar. Jetzt haben die Bulgaren 4 Jahre verhandelt mit den Russen, also mit dem russischen Rosatom-Betreiber von AKWs. Und die Russen haben sich jetzt einverstanden erklärt, dass Bulgarien die Einzelteile des AKWs verkaufen darf. Und das alles fließt unter dem Deckmantel eben 64 AKWs und Neubauten. Das heißt, die Bedeutung der Atomkraft tatsächlich in der Stromerzeugung und an der Entwicklung der einzelnen Länder wird total überschätzt. Also Bedeutung der Atomkraft auch in Europa liegt bei der Stromerzeugung in ganz Europa nur bei 24%. Real ist es so, dass die Erneuerbaren weltweit schon viel stärker wachsen als wie die Atomkraft. Und real ist es seit wenigen Jahren, also seit 2 bis 4 Jahren auch weltweit so, dass die Erneuerbaren stärker wachsen als wie die gesamten Fossilen. Also auch nochmal stärker als wie Kohle. Blitzlicht zu Europa. Frankreich, Atomnation, 58 AKWs. England, Atomnation, 15 AKWs, sehr alt, Mini-AKWs. Dann Deutschland, 8 Atomkraftwerke noch, die täglich Atomstrom betreiben. Eines steht da hinter uns. Das heißt, in 3 Ländern in Europa werden 83 AKWs betrieben. Europa hat insgesamt 129 in 14 Ländern. Allerdings sind da auch Länder drunter, die nur ein einziges Atomkraftwerk haben. Das heißt, trotzdem auch in Europa 3 Länder mit 83 AKWs und davon 2 Atombombennationen. Dann, aber noch schlimmer als wie im weltweiten Vergleich, das Thema Überalterung in Europa. In dem besagten Bericht, auf den ich nachher noch kurz eingehe, von der Europäischen Kommission, das ist das, was ich euch daraus zitiere, das ist nicht das, was ich jetzt mir ausgedacht habe oder das Aktionsbündnis oder sonst jemand, sondern im besagten Bericht von der Europäischen Kommission steht drin, dass von den 129 AKWs bis 2025 die Hälfte altersbedingt abgeschaltet werden müsste, sagt auch die Europäische Kommission. Jetzt geht natürlich Frankreich, England und so weiter einen ganz anderen Weg, zum Beispiel auch Belgien. Das heißt, die machen Laufzeitverlängerungen und Frankreich hat inzwischen die Maxime nicht nur 40 Jahre, sondern Frankreich sagt, unsere AKWs sind so gut, die können wir 60 Jahre im Netz lassen. Belgien als Stichwort, die belgischen AKWs waren ja schon abgeschaltet und wurden jetzt auch reanimiert, nach mehreren Jahren Stillstand wieder, Dauerlaufzeitverlängerungen. Und das ist aber die Situation in Europa. Das heißt, auch in Europa wird die Energiepolitik natürlich von Ländern oder, muss man besser sagen, von den Interessen der Atommächten bestimmt. Nach außen, sage ich auch, sehr geschickt verpackt. Denn über die Europäische Kommission und auch über nationale Institutionen wird es natürlich dargestellt, wir haben weltweit die höchsten Sicherheitsanforderungen. Wir sind nicht vergleichbar mit Fukushima, wir sind nicht vergleichbar mit russischen AKWs, à la Tschernobyl und so weiter. Und, aber auch betont, vor allen Dingen sowohl in Deutschland wie in England, Frankreich, es handelt sich um einen wichtigen Industriezweig. Und dann natürlich der EU-Rechtsrahmen wäre ein viel höherer Standard, als wir nur nationale Gesetzgebung dann im atomaren Bereich vorschreibt. Und es gab ja zum Beispiel sowas wie die Stresstests nach Fukushima und so weiter und so fort. Das heißt, es wird uns hier ein Bild gezeichnet und gemalt, das im wahrsten Sinn des Wortes in schönen Farben schillert, aber nur um ein geschöntes Bild darzustellen. Denn der Betrieb und vor allen Dingen die ganzen Laufzeitverlängerungen von den AKWs, die jetzt in Europa anstehen, sind aus unserer Sicht schlicht unverantwortlich und dürfen so auch nicht umgesetzt werden. Gerade nochmal zum Thema Presse, weil der Artikel oder die Artikel über den Bericht der Europäischen Kommission hatten alle im Prinzip dieselbe Überschrift. So wie wir es diese Woche mit der Messe in Frankreich erleben, EU setzt weiter auf Atomkraft. Sagen auch wir, ja natürlich gibt es einige Länder, aber von 27 haben nur 14 AKWs und sind zwei Atombombenmächte darunter. Natürlich setzen die weiter auf Atomkraft, sagen aber nicht dazu warum. Das Problem Überalterung, Laufzeitverlängerung habe ich gerade schon beschrieben. Was allerdings jetzt noch nicht in der Presse kommt, obwohl das natürlich in dem Bericht der Europäischen Kommission drinsteht, das ist natürlich, was das jetzt bedeuten würde, wenn wir die 129 AKWs, haben die jetzt hochgerechnet, bis zum Jahr 2050, wenn man also in Europa 129 AKWs weiter betreiben möchte, im Sinne von Neubauten, wenn man abschaltet, dann bräuchte man, rechnen die vor, zwischen 3,2 und 4,2 Billionen Euro, um diese 129 AKWs dann den Level zu halten. Also man braucht jetzt keinen Prophet oder Wahrsager und man braucht keine Glaskugel haben, um hier heute feststellen zu können, dass wir die Prognose geben können, die Zahl der AKWs in Europa wird in den nächsten 5, 10 oder 15 Jahren drastisch abnehmen und schrumpfen ohne Ende. Das ist die reale Situation und nicht Atomkraft volle Pulle voraus. Ja, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, noch ein Blitzlicht auf das Thema Neubauten. 60, 64 weltweit. Europa, boom. Ich habe jetzt nochmal alles Mögliche recherchiert und berufe mich da jetzt auf die offiziellen Zahlen, die auch in dem Bericht der Europäischen Kommission drinstehen. Und dort stehen drin, dass in Europa 4 Atomkraftwerke gebaut werden. Eins davon in der Slowakei, in Mochovice. Ich mache gerne hier Ratespiele. Man kann auch einfach schätzen, braucht sich hier nicht blamieren. Wann wurde der Bau, damals noch in der Tschechoslowakei, wann wurde der Bau von diesem AKW begonnen? Wer hat mal eine Prognose in Jahreszahlen? Mutige voran.
10 Jahre.
10 Jahre, weiter. 40 Jahre, ja, schon näher dran. Also, der Bau in Mochovice wurde 1983 begonnen. Es gab natürlich damals schon Geldprobleme, Investitionen hatte Staat zugesagt. Und natürlich waren inzwischen auch eine ganze Zahl von Atomfirmen beteiligt. Und inzwischen ist natürlich auch die Europäische Kommission aktiv daran beteiligt, das Ding, ich sag mal, zum Bau weiterzutreiben und zu bringen. Es gibt aber große Sicherheitsbedenken und die Finanzierung ist schlichtweg auch der Slowakei unmöglich. Das bedeutet, wir können davon ausgehen, die Fertigstellung ist nicht nur offen, sondern es wird in den nächsten 5 oder 10 Jahren ganz sicher nicht fertig gebaut. Und das vierte und eins der 4 AKWs in Europa können wir schon mal vergessen. Dann kommen wir aber zu einem wirklich großen und bedeutenden Komplex. Es gab vor einiger Zeit, 15 bis 18 Jahren, atomtechnisch noch nicht so lange her, aber da gab es in Frankreich die Idee, und zwar haben die zusammen dann auch mit Siemens und anderen, aber unter Federführung von Areva wurde eine 4. Generation von Atomkraftwerken entwickelt. Und das war der europäische Druckwasserreaktor, der sogenannte EPR. Und dann gelang es denen über 10, 12 Jahre nicht, weltweit oder in Europa einen von diesen europäischen Druckwasserreaktoren zu verkaufen. Und dann kam der große Wurf. Finnland hat gesagt, hurra, hurra, wir brauchen ein Atomkraftwerk. Dann haben damals, und das war bereits dann mit dem Bau begonnen wurde, in Olkiluoto, die man noch schwer kennst und ausspreche, ich sag mal in O in Finnland, wurde dann mit dem Bau begonnen, das war bereits 2005. Und damit die das bauen, hat Areva und Siemens einen Festpreis von 3 Milliarden Euro denen zugesagt. Wir bauen für 3 Milliarden Euro. Jetzt ist der Festpreis schon lange explodiert. Es gab auch große technische Schwierigkeiten die ganze Zeit. Am gesamten Bau wurde geschlammt, Betonfundament und dann aber auch an der Technik. Also auch im Reaktor, in der Reaktortechnik gab es große Probleme. In der Zwischenzeit ist es so, dass natürlich die Ehe von Siemens und Areva schon längst beendet wurde, und zwar in der Form, Siemens hat dann 2 Jahre lang versucht, den Bereich zu verkaufen. Siemens hat verkauft an Rosatom in Russland. Aber trotzdem sind sie da oben noch zwangsverheiratet in Frankreich. Das hat inzwischen dazu geführt, dass beide schon zwischen 2 und 3 Milliarden Euro abschreiben mussten und dass beide dann schon rote Zahlen schrieben. Und die technischen Probleme da oben sind immer noch so groß, die Finanzierung unklar. Jetzt streiten die sich vor Gericht mit der finnischen Regierung, ob und wie sie weiterbauen und wer von den beiden ehemaligen oder heutigen Atomkonzernen muss das Ganze bezahlen. Das ist Finnland. Der Mann, der französischer Präsident war, wenn Sarkozy hieß, der war ja ein weltweit umtriebiger Mann. Und der hat sich dann auch gesagt, der Atomkraft gehört die Zukunft und jetzt bauen wir 2 AKWs in Frankreich. Zuerst eines in Frankreich. Das kürzt jetzt ein bisschen ab, obwohl ich ja gerne da, sagen wir mal, die Hintergründe beleuchte. Aber das kürzen wir in der Form ab. Frankreich als die Atomnation per excellence hat dann begonnen, auch in EPR der 4. Generation zu bauen. Der Punkt ist jetzt nur, dass dort in Flamanville, wo dieser Bau begonnen wurde, seit kurzem jetzt nicht nur auch bauliche Schwierigkeiten aufgetreten sind, sondern dort wurde jetzt bereits der Reaktordruckbehälter angeliefert oder ich sag mal installiert. Und jetzt hat man bei diesem Reaktordruckbehälter festgestellt, dass der viele tausende sogenannte Haarrisse hat. Und hat es natürlich versucht, unter den Teppich zu kehren. Also die Regierung hat es dann zum Staatsgeheimnis erklärt, das muss ich auch noch dazu sagen, in Frankreich sind alle atomaren Sachen Staatsgeheimnisse, da gab es auch schon Atomkraftgegner oder da gab es schon Leute von Greenpeace, die dafür vor Gericht kamen und zu viel Strafe verurteilt wurden oder auch bestimmte Zeiten ins Gefängnis mussten. Das heißt deshalb, wenn in Frankreich EPR-Geheimnisse zum Staatsgeheimnis erklärt werden, dann ist das der Stil von jeder Regierung, egal ob Sozialisten oder die Konservativen sind. Das heißt, man hat es dort dann verheimlicht, das kam aber nach wenigen Monaten trotzdem raus, dass der Reaktordruckbehälter viele tausend Haarrisse hat. Das Thema ging dann weiter, weil man festgestellt hat, dass weltweit 85 Reaktoren am Netz sind, die ebenfalls diese Haarrisse haben, der in Belgien übrigens auch, da kam schon vor circa 2 Jahren raus, und aber die Zahl der AKWs in Frankreich wird immer noch geheim gehalten von den 58, die die Franzosen haben. Wie viele der AKWs dort Haarrisse haben, ist quasi ein Staatsgeheimnis und man betreibt alle weiter. Das zur Atomsituation. Das heißt, bewusst unverantwortliches Handeln, nur um das Thema Atom weiter zu pushen und den ganzen atommilitärischen Komplex in Frankreich nicht zu gefährden. Wie sieht es dann aber mit den EPR-Herstellern aus? Also Areva, der berühmte Staatskonzern, der hat jetzt seit mehreren Jahren große Schwierigkeiten. Der war zu Deutsch, wenn er kein Staatskonzern wäre, bereits Konkurs. Vor 2 Jahren hat die französische Regierung beschlossen, ich vereine dann EDF, auch Staatskonzern, mit Areva. Beide haben jetzt bereits zusammen 5 Milliarden Euro gekriegt, also jeder der Konzerne 2,5 Milliarden Euro. Das Neueste war jetzt auch, dass, das ist noch gar nicht so lange her, am 16.06. jetzt immer Zeitungsartikel, und zwar immer sagen wir, industriefreundlichen Zeitungsartikel, das nennt sich Industriemagazin, unter der Überschrift Frankreich zerschlägt seinen Atomkonzern Areva, dann berichtet wurde, Frankreich sucht jetzt für ein Drittel der Aktien von Areva einen Käufer, der dann mindestens mit 3 Milliarden Euro einsteigt, damit das ganze Thema überhaupt weiter finanzierbar ist. Das ist also quasi 15, 18 Jahre EPR-Erfolgsgeschichte weltweit. Und jetzt versucht man nur noch eins, Hinkley Point. Sage ich euch nicht so viel dazu, ist euch bekannt in England. In Hinkley Point wollen England und Frankreich und China, die haben Verträge geschlossen. Und dort sollen genau nochmal EPRs 2 gebaut werden. Also der allerletzte Versuch irgendwo auf dieser Welt, das zu bauen, soll jetzt in England sein. Jetzt ist allerdings EDF nicht dazu in der Lage, diese 8 oder 9 Milliarden Euro Garantie zu geben. Und deshalb hängt das Ganze jetzt auch, was die weitere vertragliche Gestaltung angeht, in der Warteschleife. Die chinesische Staatsregierung, allerdings sehr clever, hat jetzt schon mit den Engländern weitere Verträge geschlossen. Das heißt, sie sind bereit, mit ihren AKW-Typen, Prototypen dann einzusteigen, falls der EPR nicht gebaut wird. Allerdings, wenn das denn so kommt, muss dann die englische Regierung mindestens 8 oder 9 oder bis zu 15 Milliarden Euro garantieren. Und das, was man in England versucht, ich sage mal, die kleinen Leute zum Deppen, in Bezug auf Strompreise zu machen, denn das, was das Vertragswerk, was die englische Regierung oder was die 3 Regierungen dort verhandelt haben, bedeutet, dass derjenige, der die AKWs baut, einen Festpreis kriegt, über 35 Jahre kriegt er garantiert, was er an Strom, wie er seinen Strom verkaufen darf. Und das bedeutet, man zieht dann diese 35 Milliarden Euro die kleinen Leute aus der Tasche. Ein Unding. Also wir gehen davon aus, dass jetzt nicht nur wegen Brexit, sondern dass wegen diesen ganzen Konstellationen, dass das Ganze nicht finanzierbar ist und dass vor allen Dingen der EPR sicherlich auch nicht in England gebaut wird, dass sich das noch über einen längeren Zeitraum hinzieht und dann hoffentlich von selbst erledigt. Das bedeutet, wir haben in Europa jetzt 4 AKW-Neubauten, Hinkley Point sollte der große Durchbruch sein. Wenn Hinkley Point nicht kommt, England hat dann irgendwann keine Atomkraftwerke mehr, weil die 15, die sie heute noch haben, sind so alt, dass sie im Prinzip dann alle auch in den nächsten 15 bis 12 Jahren alle zwangsabgeschaltet werden müssen. Das ist die Situation Europa und Atomkraft und Hurra. Schein und Sein. Realität sieht anders aus. Ja, dann noch kurz zum Thema Bericht der Atommüll. Bericht der Endlagersuchkommission zum Thema Atommüll. Da möchte ich das heute nochmal vielleicht so zusammenfassend darstellen. Wir haben vor drei Jahren eine neue Situation gehabt, politisch bundesweit in dieser Richtung, als das sogenannte Endlagersuchgesetz, ich nenne es mal, politisch bewusst erfunden wurde. Also man hat sich überlegt, das Thema Atommüll ist der Zankapfel, Castortransporte, der Zankapfel, wo dann in der Öffentlichkeit Atomkraft natürlich auch sehr kritisch von der Mehrheit der Bevölkerung gesehen wird. Und deshalb wurde dann mit dem Endlagersuchgesetz und dieser berühmten Kommission jetzt nochmal der Versuch gemacht, nach außen so dargestellt, dass man eine neue Öffentlichkeitsbeteiligung macht, wo zwar dann auch in der Kommission 32 Personen drin sind, 16 Politiker, 16 andere, aber die 16 andere sind hochkarätige Wissenschaftler, so wird es dargestellt. Deshalb neue Situation. Was jetzt dann sicher nächste Woche dann stattfindet, wo wir uns darauf einstellen können, ist, natürlich soll das Thema auch zukünftig aus den Wahlkämpfen rausgehalten werden, also nicht aus dem Bundestagswahlkampf 17, sondern auch aus den Landtagswahlkämpfen. Natürlich soll jetzt ab nächster Woche erst recht suggeriert werden, wir haben was ganz Neues gemacht, es gibt einen super Bericht, über 500 Seiten, und wir haben jetzt was ganz Neues vor, und nach dem Endlagersuchgesetz soll dann jetzt bis 2031 ein Standort gefunden werden, der dann diese Langzeitsicherheit für die 1 Million Jahre dann gewährleistet. Das ist das, was uns gesagt wird. Das heißt, Bürger, seid zufrieden, was Neues wurde geschaffen, Anti-AKW-Bewegung, ihr habt da nichts mehr sozusagen zu kritisieren, sondern wir sind jetzt auf einem guten Weg. Wir dürfen uns auf diese Friedhofsruhe nicht einlassen. Denn wir müssen jetzt wirklich auch genau drauf gucken, denn der Bericht ist schon einmal veröffentlicht. Schon schreit die Regierung von Sachsen und der berühmte Freistaat Bayern mit uns nicht. Und falsche Kriterien wurden angewendet. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich drauf gucken und auch darauf achten, dass wir sagen, wie soll eine vergleichende Suche von Standorten und Kriterien, Ton, Salz, Granit, wie soll das real stattfinden? Vor allen Dingen, wer bezahlt das? Denn die Energiekonzerne sagen alle, wir bezahlen auch nichts. Die saßen auch in der Kommission drin mit ihren Vorstandsleuten. Und es gibt ja noch Asse und Schacht Konrad, also Asse, die 126.000 Fässer, wo Wasser eindringt als großes Problem. Das soll plötzlich dann auch immer neue Endlager noch mit verschwinden. Es gibt das Thema Schacht Konrad. Alle AKW-Standorte, auch hier, wenn hier abgerissen wird oder Philipsburg, sagen ja, der Müll kommt noch fort, mit dem Hochradioaktiven haben wir vielleicht ein Problem. Aber alle gehen auch davon aus, dass Schacht Konrad dann kommt. Schacht Konrad ist auch mehr wie fraglich. Ja, und dann das einfache Thema Standortzwischenlager. Ich bin ja kein Freund von Bruno Tomauske. Bruno Tomauske sitzt übrigens auch als Wissenschaftler saß in der Endlagersuchkommission. Und Bruno Tomauske hat die bundesdeutsche Anti-AKW-Bewegung und die Vor-Ort-Initiativen hier wunderbar kennengelernt, 2003, als es um die Anhörung zum Standortzwischenlager ging. Denn der hat für das Bundesamt für Strahlenschutz alle Standortzwischenlager, sage ich mal, durchgedrückt an allen Standorten. Aber bei meinen Recherchen, ich muss gestehen, ich bin nicht allzu oft auf der Bundestags.de-Seite, um mir Berichte der Endlagersuchkommission anzuschauen. Aber da bin ich jetzt vor 2 Wochen dann noch einmal drauf, um die heutige Rede vorzubereiten. Und siehe da, es lohnt sich doch, wenn man bestimmte Arbeitsgruppenberichte anguckt. Denn es gibt jetzt einen Arbeitsgruppenbericht, der jetzt im April vom Tomauske zusammen mit einem anderen erstellt wurde. Und da geht es um die Zukunft oder um die Zeitschiene zum Finden eines Endlagers. Die Frau Hendricks hat bereits gesagt, die wird nächsten Dienstag nochmal sagen, 2031 wissen wir es und 2050 steht es zur Verfügung. Das wiederholen alle, das sagt egal ob SPD, also deshalb sage ich ja, wir haben eine Allparteienkoalition von allen im Bundestag sitzenden Parteien, da gehören inzwischen auch die Linken dazu. Und die werden uns das alles erzählen, dass es dann 2050 ein Endlager gibt. Bloß wie gesagt, dieser berühmte Tomauske hat er dann real aufgelistet in so einer Untersuchung und Darstellung, dass die früheste Zeitschiene, bis wenn ein sogenanntes Endlager zur Verfügung steht, wäre dann 2095 und bis höchstwahrscheinlich 2170. Das alles, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, spielt jetzt überhaupt keine Rolle, sondern man drückt wieder nur politisch ein Thema aus dem öffentlichen Diskurs, damit man seine Ruhe hat. Und die Überschrift für uns als AKW-Gegner ist: kein weiterer Atommüll, der wird alles an den Standorten bleiben, deshalb Atomausstieg sofort und stilllegen jetzt. Dann zum Schluss noch das Thema Energiewende. Da gibt es ja gerade im wahrsten Sinn des Wortes Gegenwind, wo auch schon einige Gesetze beschlossen wurden. Auch hier geht es eigentlich um Sein und Schein, aus unserer Ansicht. Denn plötzlich wird jetzt seit 2 oder 3 Monaten erklärt, auch von politisch Verantwortlichen, wir haben zu viel Windstrom. Wir haben zu viel Windstrom im Land. Wir haben zu viel Photovoltaik im Süden. Ein großes Problem. Und dann geht es um auch, sage ich mal, plakative Überschriften. Die Regenerativen müssen sich jetzt dem Markt anpassen. Es wird zu teuer und so weiter und so fort. Und um was es jetzt eigentlich geht, das ist ja natürlich, wir haben eine Energiewende, die hat in den letzten 5 bis 7 Jahren nochmal rasant an Fahrt gewonnen. Und die wurde alles ohne die großen Konzerne gemacht. Also denen gehören zwischen 7 oder maximal 7% der Anlagen, die es bundesweit gibt. Gerade von den Windrädern an Land, von der ganzen Photovoltaik so gut wie nichts. Und das ist eigentlich das Problem. Denn die versuchen jetzt ja, als letztes Mittel auch, haben ja zwei schon, E.ON und RWE, dann ihre Konzerne gespalten, versuchen sozusagen eine Bedbank zu machen, wo sie ihre fossilen AKWs drin haben und wo sie dann eben die Erneuerbaren dann drin haben. Und das ist genau das Thema, wo jetzt dann versucht wird, auch von der politischen Bühne, übrigens auch von allen Parteien, muss ich leider auch sagen, auch von der Grünen. Der Untersteller sagt hier zwar manchmal, ist mit allem nicht einverstanden, wenn dann aber Bundesratssitzungen sind, stimmen die Grünen mit zu, in der Endlagersuchkommission sitzt der Untersteller drin, stimmen sie überall mit zu. Das heißt, ich sag's mal, hier findet nur mit Worten eine Arbeitsteilung statt, aber es gibt auch hier beim Ausbremsen der Energiewende quasi eine Allparteienkoalition. Und das soll jetzt im Wesentlichen, sagen wir, mit handfesten Dingen geschehen. Handfeste Dinge sind vor allen Dingen jetzt die sogenannten Zubaukorridore und die komplette Änderung dann in Form von Ausschreibungen. So dass man dann zukünftig jeder, der ab 2017, also jede Initiative, die ein Windrad bauen will, muss sich bei einem eigens geschaffenen oder beim Bundesamt dann dort melden, sagen, wir möchten das bauen, muss bestimmte Vorleistungen bringen, die noch ja Geld kosten und hat dann keinen Einfluss mehr drauf, wer das später baut, sondern gibt es die Ausschreibungen und da kriegt derjenige den Zuschlag, der verspricht, das Windrad am billigsten zu bauen oder die Photovoltaik-Freilandeinrichtungen am billigsten zu bauen, in dem Sinne, dass man wenigstens Zuschüsse braucht. Und das sind nur Taschenspielertricks. Weil ausgebremst wird sozusagen dann genau das, was als Bewegung von unten die ganze Energiewende gepusht hat. So wird es versucht. Also siehe Ingersheim, Genossenschaften, siehe überall dort, wo es GBRs, also sogenannte Zusammenschlüsse gibt, in einer einfacheren Rechtsform, das alles versucht man jetzt zu torpedieren. Und diese Bündel von Maßnahmen werden jetzt noch auch so eingesetzt, dass eine große Verunsicherung da ist, dass zum Beispiel viele Häuslesbesitzer sich nicht mehr oder sich überlegen, lohnt es sich überhaupt noch auf meinem Dach eine Photovoltaikanlage zu machen. Und genau da müssen wir, denke ich, als Atomkraftgegner und als Energiewende ansetzen, dass wir das Vertrauen in die rasche Machbarkeit der Energiewende, dass wir das weiter propagieren. Und dass man da auch dann klarstellt, dass zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Hausdach heute den Strom für 10 bis 12 Cent pro Kilowattstunde produziert. Dass es auch heute noch sinnvoll ist, natürlich Energiegenossenschaften zu unterstützen oder aktiv mitzuarbeiten. Dass es auch heute noch sinnvoll ist, Stromwechsel zu machen zur Energiewerke Schönau, zu Naturstrom oder zu Greenpeace Energy. Gerade die Naturstrom AG aus Düsseldorf, die hat zum Beispiel ein bundesweites Pilotprojekt, das er auch sehr gut macht, dass dann auch Mieterstrom möglich ist, das heißt auch auf Mietshäusern Photovoltaik installiert und das dann von den Mietern verbraucht werden kann. Überall da versucht man jetzt Stolpersteine einzubauen. Aber das ist, denke ich, die Aufgabe von uns als, sage ich, Atomkraftgegner und als Energiewender, dass wir dann dritten das eben klar machen, wenn du aktiv werden willst, das ist am besten, aber auch wenn du ein paar tausend Euro hast, dann lass die nicht auf der Bank versauern, sondern gib die zum Beispiel jemand wie der Naturstrom AG und anderen oder Photovoltaikvereinen oder solchen, die dann auch wirklich den Background haben, neue Windkraftwerke zu bauen. Gib denen das Geld, dass die Energiewende weiter gepusht wird. Denn Die Energiewende war und ist, die Erfolgsgeschichte der Energiewende war und ist schon immer eine Bewegung von unten gewesen. Und das ist genau das, was heute auch wieder dann angesagt ist. Nicht nur die Meinungshoheit den sogenannten Überschriften überlassen, die in der Presse stehen, sondern wir mit Basisarbeit und guten Informationen dann nach wie vor die Leute zu überzeugen, dass die Energiewende weiter auch in 2016, in 2017 und 2018 nicht einschläft, sondern weiter gepusht wird. Das ist der erfolgreiche Weg für die weitere Energiewende. Und so müssen wir vorgehen.